Also ohne die neuen Bundesländer, ohne diese extreme Nachfrage, glaube ich nicht, dass es das Unternehmen heute geben würde. Und es war auch nicht so, dass ich ein Labor hatte, dass ich gesagt habe, also ich will meine Produktion ins Ausland verlegen, sondern ich hatte ja gar keine Produktion hier. Ich habe ja gleich mit dem Ausland eben halt angefangen. Das ist kein hohles Versprechen deshalb, weil das Labor genauso wie mein Labor in Hamburg von mir halt geführt wird. Das heißt, ich stelle sicher die Qualität, indem ich das richtige Material nehme. Das Material ist noch lange nicht alles, dass ich die richtige Ausbildung zur Verfügung stelle für die Menschen, die mit dem Material arbeiten. Also letztendlich steht erstmal der Mensch im Vordergrund und die Frage ist, wie gut ist er ausgebildet? Welche Expertise bringt er überhaupt mit?
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast sollte eigentlich schon längst einmal Gast in diesem Podcast gewesen sein, denn die Idee stammt tatsächlich vom Midwinter-Meeting in Chicago im Jahr 2022. Dort habe ich ihn kennengelernt. Dort wurde er mir vorgestellt. Von keinem anderen als von Jan Schünemann, Gast bei Dental Lab Inside in Episode 19. Die Rede ist von Gabor Koos, Zahntechniker, Geschäftsmann und CEO von Novadent. Einem ruhigen, fast schon bescheiden wirkenden Mann, den ich so niemals hinter seiner Geschichte erwartet hätte. Doch welche Geschichte? Seine Geschichte bündelt sich in Novadent. Dabei handelt es sich um eine Marke, unter der zwei Dentallabore in Deutschland, nämlich in Hamburg und in München, aber auch ein Großlabor in Manila betrieben werden. Und das seit 30 Jahren. Zudem bietet Novadent Materialien und Geräte für Dental- und Praxislabore. Produkte, die anfänglich dafür gedacht waren, den eigenen Laborzwecken zu dienen, sind heute zu einer starken Eigenmarke herangereift. Das Portfolio umfasst Geräte und Materialien für die analoge und digitale Zahntechnik und kann im Direktvertrieb, also ohne Zwischenhändler, im Novadent-Webshop erworben werden. Und das alles unter der Feder von Gabor. Ihr seht, diese Geschichte bietet einigen Gesprächsstoff. Doch wer ist dieser Gabor Koos? Woher kommt er? Was hat ihn angetrieben und motiviert ihn heute? Und wie zum Teufel wird man vom Zahntechniker Gesellen zum globalen Unternehmer? All das gilt es in dieser Episode von Dental Lab Inside zu ergründen. Daher, ohne Umschweife, Mikro an für Gabor Koos.
Werbung. Die ADT in Nürtingen ist der Community-Treffpunkt, wo innovative zahntechnische und klinische Konzepte für moderne Zahnmedizin und Prothetik diskutiert werden. Vom 4. bis 6. Juni erwartet euch die 54. Jahrestagung unter dem Motto Wandel meistern, Schulter an Schulter. Mit Vorträgen, Workshops und neuen Impulsen für die tägliche Arbeit. Vernetzt euch und bleibt auf dem neuesten Stand der Dentaltechnologie. Mehr unter ag-dentale-technologie.de.
Lieber Gabor.
Ja, hallo Dan. Erstmal vielen Dank für die schöne Einladung. Und wie du auch anmoderiert hast, es ist erschreckend, es ist schon wieder 4 Jahre her, denn wir haben jetzt wieder Chicago mit Wintermeeting. Dieses Jahr bin ich leider nicht vor Ort. Aber dafür haben wir mal ein anderes schönes Event, nämlich mit dir dabei sein zu dürfen in deiner Reihe Lab Inside.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also zum Glück bist du nicht in Chicago und stehst jetzt für diesen lange überreifen Podcast zur Verfügung, denn ich finde es einfach super cool, dass wir es jetzt endlich geschafft haben und wir eben diesen Mann hinter dieser unfassbar spannenden Geschichte mal so ein bisschen ans Licht holen. Und sorry, wenn ich gleich damit einsteigen muss, aber ich muss es tun. Vom Gesellen zum globalen Unternehmer. Ich meine, das hat ja schon so einen Bums, diese Aussage. Wie kam es dazu?
Ja, da muss ich eigentlich fast 40 Jahre ausholen.
Mach
Ich
mal.
habe, die Zeit fliegt. Es hat eigentlich so mit einer Eigen, es geht alles über eine Eigendynamik. War damals Zahntechniker in Hamburg und habe für eine kleine Gruppe von Gnathologen gearbeitet, die viel diese Axiokompenarbeiten gemacht hatten, und hatte dadurch einen Zugang in ein Praxislabor, die wiederum einen Kontakt hatten zu einem Hamburger Startup, ein Labor in Singapur betrieben hatten. Und zu der damaligen Zeit war es so, die Krankenkassengesetze änderten sich, Blumenboom etc. etc. Es war ein einziges Geholze, Tag und Nacht. Und solche Privatarbeiten bzw. wurden zunehmend weniger gemacht, auch noch in Deutschland. Und ich hatte dann irgendwie gedacht, also so kann es nicht weitergehen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Weil ich hatte einen Zugang eben halt über dieses Labor bekommen. Ich hatte gesehen, dass es ein deutsches Labor in Singapur gibt. Und ich hatte mich dann gefragt, ja, warum tust du dir das an? Vielleicht mach doch mal eine Weltreise oder irgendwas und zieh einfach mal los in die Welt und guck mal über den Tellerrand. Und vielleicht kann ich ja woanders als Zahntechniker arbeiten. Also es war nicht irgendwie ein Plan, mich irgendwie selbstständig zu machen.
Mhm. Einfach mal was anderes zu erleben. Mhm.
Und dann habe ich gekündigt, bin nach Asien geflogen, hatte mein Handwerkszeug mitgenommen, meine Modellierinstrumente, mein Axiokompen, mein SEM-Artikulator, ein paar Modelle, ein paar Schauarbeiten und kam dann in Singapur an. Und 3 Stunden später, als ich an die Tür klopfte, ich hatte auch keinen Termin, ich habe dann gesagt, hallo, ich bin der die Probearbeit mal gemacht hat für euch, war ich dann eingestellt als Trainer. So ging es erst mal los vor knapp 40 Jahren.
Wahnsinn.
Und dann war ich zuständig für die Ausbildung, sag ich mal, okklusaler Kompass, sowas. Es gibt ja in Asien, muss man sagen, keine duale Ausbildung, wie es in Deutschland gibt. Es gibt dort ein Jahr, es ist ähnlich wie bei den Amerikanern, innerhalb von einem Jahr wird alles ein bisschen angerissen. Und jeder arbeitet dann in dem Bereich weiter, wo er angelernt wurde. Mhm. Und ich habe dann eine Abteilung zugewiesen bekommen, da ging das eben halt um diese auch Kauflächen und Wachsarbeiten. Und dort war ich dann für das Thema zuständig. Ich hatte dann meistens so ein Projekt 3 Monate im Labor. Dann durften die erstmal ein bisschen üben, dann bin ich 3 Monate später wiedergekommen. Und so ähnlich war es auch in anderen Abteilungen. Dort waren dann Amerikaner, Kanadier, Franzosen, die diese Abteilung geleitet hatten, die sich nach ein paar Jahren dann alle abgespalten haben von diesem deutschen Labor und sich selbstständig gemacht haben. Und bei mir war es dann so, nach 2 Jahren, wir haben uns dann irgendwann gesagt, also wir waren noch nicht ganz zufrieden mit der Philosophie von diesem Labor. Das ging etwas mehr in die superpreiswerte Richtung. Wir wollten eine höhere Qualität herstellen. Wir haben dann gesagt, ja, vielleicht kann ich das selber machen. Vielleicht kann ich nach Deutschland gehen und das einfach mal probieren und das selber machen. Das war dann 1988, als ich dann zurückgegangen bin.
Wahnsinn.
Und meine Kollegen hatten sich abgestalten. Einer war ein Franzose, ein begnadeter Zahntechniker, über den ich dann später Gérard Übersee kennenlernte, weil die beiden hatten schon Kontakt. Und ja, damals, man muss sich das so vorstellen, Handy gab es nicht, also mobil. Es war alles noch, wenn überhaupt, mit Faxgerät. Und Werbung ging ja nicht über Social Media wie heutzutage, sondern ich habe noch mir überlegt, okay, wie will ich das überhaupt vermarkten oder wie will ich das anbieten? Ich habe dann Zahnärzte angesprochen, mit denen ich gearbeitet hatte, aus dem gewerblichen Labor heraus, die dann mir auch übrigens Arbeiten geschickt haben, muss ich auch dazu sagen. Das waren eigentlich die einzigen. Und ich habe dann versucht, über ein klassisches Mailing, ich hatte auch vom Computer keine Ahnung, ich habe mir dann den ersten 286 Computer gekauft mit DOS, habe dann so ein Mailing kreiert und noch eine Klebezunge gehabt und 1000 Briefe gefaltet bei mir in der Wohnung auf dem Fußboden und habe das dann versendet. Ja, und das war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte dann ja nur einen Anruf beantwortet, das Ganze aus der Wohnung heraus und so einen kleinen Pieper wie im Krankenhaus. Und immer, wenn ich unterwegs war und das Ding piepte, sofort zack zur nächsten Telefonzelle. Erstmal gucken, wer hat angerufen, könnte ja ein Kunde sein. War dann aber leider nicht so, war dann irgendwas Belangloses. Und so war das dann. Und ich habe dann gesagt, okay, gut, mit den Mailings, das klappt nicht, dann machen wir das anders. Dann gehe ich mal selber Klinken putzen. Dann habe ich alle, die ich angeschrieben habe in Hamburg, einzeln besucht. Das war dann auch eine ganz spezielle Erfahrung von, nee, haben wir schon oder wollen Sie noch einen Stempel haben oder Singapur, nee, das kann auch gar nicht sein. Also stellte sich auch als extrem schwierig raus, aber war auch eine super Erfahrung, muss ich mal sagen. Ja, und dann ging mir auch allmählich das Geld aus. Und dann kam eine Sache, wo ich extrem Glück hatte, die Mauer fiel. Das war eigentlich die Initialzündung. Und durch den Mauerfall war es ja so, dass es eine extrem hohe Nachfrage gab in den neuen Bundesländern nach Zahnersatz, natürlich für einen anderen Preis.
Bezahlbarer
Und
Zahnersatz,
die
ja, okay.
Deutschen oder die alten Bundesländer hatten natürlich keine Lust, weil die selber voll waren, für diesen Preis für die neuen Bundesländer zu arbeiten. Und das war für mich die Riesenchance, denn ich kam über einen Kontakt von einem Hamburger Kaufmann an eine Poliklinik in Dresden. Und das war wirklich die Initialzündung. Ich bin dann mit dem Herrn nach Dresden gefahren, habe die Zahnärzte aufgeklärt, wie eine Kombiarbeit überhaupt funktioniert. Das war also wirklich so auf Augenhöhe oder die mussten eigentlich geguidet werden. Und das war eigentlich eine ganz tolle Beziehung mit diesen Zahnärzten. Und die meisten von denen, jetzt sind sie allmählich alle im Ruhestand, sind dann auch 30 Jahre bei der Stange geblieben, muss ich sagen.
Cool.
Und ja, so hat sich das, wie gesagt, langsam entwickelt. Also ohne die neuen Bundesländer, ohne diese extreme Nachfrage, glaube ich nicht, dass es das Unternehmen heute geben würde. Und
Wahnsinn.
es war auch nicht so, dass ich ein Labor hatte, dass ich gesagt habe, also ich will meine Produktion ins Ausland verlegen, sondern ich hatte ja gar keine Produktion hier. Ich habe ja gleich mit dem Ausland eben halt angefangen.
Gestartet, ja.
Und ja, dann ging das halt weiter. Dann habe ich in Mecklenburg-Vorpommern alle abgefahren. Da habe ich noch bei den Zahnärzten übernachtet. Da war die Infrastruktur so schlecht. Es gab kein Handy, es gab keine richtigen Karten. Das war also wirklich Wild West. Und ich möchte die Zeit nicht missen, war eine ganz tolle Zeit. Und so ging es halt los. Und nach einem Jahr war es so, dass ich meine beiden Kollegen in Singapur so gefüllt hatte, die Laboratorien, die hatten, glaube ich, jeder 40 Techniker, die waren voll und es langte nicht mehr. Ich kam mit der Produktion nicht hinterher. Also ich holte wäschekorbweise, habe ich die Arbeiten abgeholt von so einer Tour, wurde dann alle 3 Wochen gefahren, die Termine extrem lang. Das war halt so.
Ja, klar, muss ja dann irgendwo ein Kompromiss her, weil die müssen ja dann nach Singapur gebracht werden und dann wieder zurück, also.
Genau, und ich hatte das damals noch nicht mal so, es war nicht so professionell wie heute, dass man mit einer Airline das schickt, sondern ich hatte so um die Ecke so ein Kiosk. Und die hatten dann da so ähnlich wie DHL, einige hatten sie EMS und da haben wir das noch eingepackt und so verschickt. Natürlich, als es nachher 80 Techniker waren insgesamt, die gearbeitet hatten, da haben wir es dann auch direkt gemacht mit der Airline, mit der Lufthansa. Aber alles hat sich eben halt entwickelt. Ging ja nicht so von heute auf morgen.
Ja, es hört sich auch nicht so an, als wäre das irgendwas in den Schoß gefallen, sondern das hört sich nach richtig, richtig Arbeit an. Und muss ich auch sagen, an der Stelle mal, also Respekt, dass du da wirklich das Sitzfleisch hattest oder auch ja, die Nerven bewahrt hast und das alles in Kauf genommen hast, weil das hört sich wirklich für mich, also wie so ein Explorer irgendwie, der da in See sticht und was ganz Neues da irgendwie angeht. Also
Ja, aber da muss ich auch sagen, man muss auch
mutig.
zum richtigen Moment da sein und die Infrastruktur haben. Ja, und dann ging das eben stramm weiter, dass ich irgendwann gesagt habe, die in Singapur, die Löhne waren auch recht hoch. Die Preise in den neuen Bundesländern waren niedriger als in den alten Bundesländern. Und Kapazitäten, Fachkräfte waren auch in Singapur begrenzt. Da war das damals schon so. Und dann habe ich einen Kontakt bekommen. Ich bin dann hier zur Handelskammer. Wer macht denn noch Zahnersatz? Und dann gab es einen Pionier, Jerry Dowiak, die Firma Interdent. Das war einer der ersten, der das überhaupt gemacht hat. Noch vor dem Labor in Singapur. Der hatte ein Riesenlabor in Manila. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich hin. Bin dann auch einfach hingeflogen, an die Tür geklopft, wie das so ist. Gesagt, hallo, ich bin der und der. Ich habe ein Labor. Und da gab es auch noch ein zweites großes Labor aus Lübeck. Vielen bekannt heutzutage, damals die Firma Interadent. Und ja, dann lernte ich Jerry Dowier kennen und ich baute das dann weiter aus. Und das Problem war so ein bisschen die Überwachung der Qualität eben halt im Ausland. Also mit den Kollegen, mit denen ich in Singapur gearbeitet hatte, die kannten mich, die wussten, wie ich ticke, was ich haben wollte. Der Amerikaner komplett oder amerikanische Zahntechnik komplett anders, als wir das kennen. In Amerika ist es so, da werden die Zahntechniker auch innerhalb eines Jahres angelernt. Jerry Dowiak war der große Verfechter von PTC. Ich weiß nicht, ob das viele kennen in Deutschland. Das ist also ein System, mach erst eins, zwei, drei, sehr systematisch. Und dann kommst du zur Krone. Und so war das auch bei ihm. Der hatte dann welche, die haben nur aufgetragen und andere haben nur geschliffen. Und der nächste hat nur glasiert. Und übrigens ist es so meistens noch in Asien, diese Technik.
Wahnsinn. Fließband-Zahntechnik.
Ist eine völlig andere Zahntechnik, als wie wir sie kennen oder auch wie wir sie bei uns herstellen. Und ich hatte dann versucht, ich habe dann Hamburger Kollegen darunter gebracht, konnte natürlich für die Qualität, um die Qualität zu sichern. Aber am Ende des Tages hat man, wenn man ein Labor nicht selber besitzt, nicht den richtigen Einfluss, A, was verarbeitet wird. Und zweitens mal, wie es dann auch gemacht werden soll. Und das hat mich dann animiert, irgendwann zu sagen, pass auf, ich mache das ganz alleine. Ich brauche kein Fremdlabor. Das ist der Grund, warum ich dann in Manila 1994 ein eigenes, schon nach, von 92 bis 94, das ich früh erkannt habe, ich muss ein eigenes Labor haben.
Um dann deinem Anspruch gerecht zu werden.
Man hat keinen Einfluss. Und es kommt kaum bei denen, wenn man in ein Fremdlabor schickt, es kann auch gut sein, sobald ein anderer Kunde kommt und vielleicht mehr zahlt und interessanter ist, steht man hinten an. Das ist oft so. Muss nicht immer so sein, aber es ist oft so. Und diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Dann nachher letztendlich sogar bei allen drei Laboren. Es geht dann doch irgendwie um die Wirtschaftlichkeit. Und das war dann für mich ganz klar. Ich habe dann gesagt, du musst jetzt hier selber was machen. Und ich hatte ja die Erfahrung und schlussendlich hat sich so entwickelt, dass die beiden aus Manila, die ihr Labor hatten, die haben das geschlossen, sind zu mir gekommen. Wir hatten dann auch Schwierigkeiten in Manila. War eine andere Geschichte, würde ich jetzt zu weit ausholen. Und mit dem Herrn Giese arbeite ich heute noch zusammen. Also im Grunde genommen kennen wir uns 40 Jahre.
Wahnsinn, da gibt es ja voll die International Community. Das ist ja echt verrückt. Und so kam sie zu deinem Labor in Manila. Wahnsinn.
Genau, und so kommt man dann eben halt, wie kommt die Jungfrau zum Kind? So hat das eine Eigendynamik bekommen und dann hatte ich das Labor in Manila. Es war natürlich auch nicht ganz einfach. Es war ein Carvo-Labor, wie die Zahnfabrik Bad Nauheim, was eigentlich die Bundesregierung bezahlt hatte mal. Da war der Amerikaner drin. Das war dann ziemlich runtergeritten nach einigen Jahren. Das wurde mir dann vermietet als High-End-Labor und ich stellte dann fest, als ich die Absauger angeworfen habe, dass gar kein Motor drin war. Das war also auch nicht der beste Deal. Aber ich hatte eben halt gleich, ich hatte eine Basis. Ne? Das war eigentlich die Hauptsache. Und ich hatte eben halt, es ist ja auch wichtig, ich hatte Zahntechniker, die ich schon länger kannte. Welche, die ich eben nach Manila gebracht hatte zu Jerry Dowiak und die aus Singapur. Und das ist entscheidend. Man muss erstmal einen Core haben.
Genau.
Wenn man von Null anfängt ohne Core, ist es ja doppelt schwer.
Nee, das ist ja auch aus der Story rauszuhören. Das hatte ich ja auch dann letztendlich dazu bewogen, den und den Schritt dann wieder zu gehen, weil du gemerkt hast, du hast nicht die richtigen Vertrauensleute oder nicht die richtigen Ansprechpartner da vor Ort. Ohne die geht's halt nicht, ne?
So ist es. Und so ist es auch heute noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den Andi Giese, mein Geschäftspartner, würde ich, oder wenn der heute nicht mehr da wäre, ich würde sofort zumachen. Ne? Also man muss Leute haben, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und dieses internationale Geschäft, so wie ich es mache, ist alleine gar nicht machbar.
Und was heißt es jetzt in Zahlen in Manila? Wie viele Leute arbeiten da?
Wir sind gar nicht mehr so groß. Wir haben jetzt 140 Techniker.
Okay.
In Manila, also für ein asiatisches Labor ist das eher klein.
Das ist also eine kleine High-End-Manufaktur.
Das ist wirklich ein Kleinlabor. Für, also viele denken, das ist jetzt immer 100 Leute oder so. Das ist für Asien eigentlich ein Kleinlabor. Ich muss sagen, wenn wir nicht digital wären, hätten wir das Doppelte an Technikern. Das Labor, was wir neu gebaut haben, ist ausgelegt für 600 Techniker zum Wachsen. Weil ich habe gesagt, wenn ich baue, dann kann ich es gleich ein bisschen größer machen, weil wir sind schon mehrfach umgezogen in Manila. Und wie gesagt, es ist ein kleines Labor. Wenn ich nach China gucke, da ist das keine Seltenheit. 500 Leute, 800 Leute, 1000 Leute. Und wenn ich mir Modern angucke, das sind richtige Fabriken.
Wahnsinn.
Und das soll jetzt nicht heißen, dass am Ende des Tages das, was dabei rauskommt, dass das schlecht ist. Es ist anders, wollen wir so sagen. Es muss doch nicht schlecht sein. Es ist anders und es ist eben da, wo noch analog gemacht wird, in der Keramik anders produziert, wie eben halt die Amerikaner es machen. Da macht jeder einen Handgriff, aber nicht die komplette Verblendung. Wie das bei uns ist. Sonst, muss ich sagen, hat sich das ja auch schon sehr geändert. Jetzt in den letzten Jahren durch die Digitalisierung Denn da arbeiten die in China oder in Indonesien oder in Singapur auch alle mit ExoCAD. Die haben auch alle eine Maschine. Und wenn ich die Library nehme, ob ich die nun in Timbuktu fräse oder da, es ist überall das Gleiche, was rauskommt am Ende des Tages.
Richtig.
Das ist schon heutzutage irre, das ist standardisiert. Und da muss man auch sagen, ja, Qualität, was ist Qualität? Qualität ist ja nicht nur die gefräste Krone. Qualität ist ja auch eine Kundenzufriedenheit. Wie habe ich denn den Patienten beraten überhaupt?
Gutes Stichwort.
Da gehört ja viel mehr dazu.
Ja, auf deiner Homepage wirbst du eben mit Qualität aus dem Ausland. Du hast es auch vorhin ja schon ein bisschen angesprochen, immer wieder, wie wichtig dir dieses Thema war, warum du ja dann auch diesen oder jenen Schritt gegangen bist, weil du mit der Qualität nicht zufrieden warst. Jetzt eben Qualität aus dem Ausland, genau aus Manila. Wie passt das zusammen? Hast du auch schon so ansatzweise dargestellt, aber wie stellst du sicher, dass dies kein hohles Versprechen ist? Also mit deinem Core oder wie?
Ja, wie passt das zusammen? Das ist kein hohles Versprechen. Deshalb, weil das Labor genauso wie mein Labor in Hamburg von mir halt geführt wird. Das heißt, ich stelle sicher die Qualität, indem ich das richtige Material nehme. Das Material ist noch lange nicht alles. Dass ich die richtige Ausbildung zur Verfügung stelle für die Menschen, die mit dem Material arbeiten. Also letztendlich steht erstmal der Mensch im Vordergrund und die Frage ist, wie gut ist er ausgebildet? Welche Expertise bringt er überhaupt mit? Und das beste Material nützt mir nichts, wenn die Expertise nicht vorhanden ist.
Witzig, da kommst du ja nicht her. So hat es dich ja nach Asien verschlagen, weil du ja quasi Ausbilder da warst und da
Genau.
die verrückt. So schließt
Ja,
sich der Kreis.
und das ist das eben, wie stelle ich das sicher? Also erstmal muss ich sicherstellen, dass mein Mitarbeiter richtig ausgebildet worden ist. Und dann natürlich muss ich ihm auch das richtige Equipment an die Hand geben. Das heißt, er muss nachher, sag ich mal, man muss nicht unbedingt digital sein, aber digital geht man, in gewissen Abteilungen kann ich nicht mehr vorbeikommen. Also in der Keramikabteilung muss ich nicht mit ExoCAD umgehen können. Das ist richtig. Aber ja, das nächste ist das richtige Equipment. In der Keramikabteilung muss ich ihm zumindest ein gutes Material zur Verfügung stellen, ein gutes Zirkon, gute
Verbrennmaterial.
Keramikpulver. Und da kommen wir auch wieder dazu, das hat mich dann auch nachher inspiriert, Sachen selber herzustellen. Also eigene Blöcke, dann war ich mit der Fräsqualität nicht zufrieden, dann eigene Werkzeuge dafür, dann haben wir in die CAM eingegriffen, in die Software, dann habe ich mir die Ingenieure nach Asien geholt. Die Firmen wie Amis iCore fanden das super spannend, haben gesagt, Mensch, und mit denen, der achtet auf Qualität, da geben wir mal unsere Geräte hin, das ist unser Beta-Feldtester. Und dadurch hatte ich dann natürlich auch immer die neuesten Maschinen. Das Allerneueste, was noch gar nicht auf dem Markt war, weil die haben mich dann natürlich zum Testen genommen. Als Großlabor, hatten beide was von. Und ja, ich stelle das sicher nochmal, Ausbildung, Equipment, richtige Führung, man muss die Leute richtig abholen, auch ganz wichtig, man muss die Leute richtig motivieren und natürlich das Material.
Habt ihr auch so ein striktes Qualitätsmanagement, das ihr genau definiert, wie was?
Das haben wir, das war ich einer der ersten in Asien, der das gemacht hat. ISO 9001 war das damals und 9002. Und mittlerweile machen wir das nur noch für unsere Medizinprodukte, wegen der MDR. Für ein Dentallabor halte ich da eigentlich gar nichts mehr von.
Ah, okay.
Ich war früher absolut überzeugt. Ich bin auch noch nach wie vor von einem Qualitätsmanagement überzeugt. Aber ich bin nicht mehr davon überzeugt, ein Handbuch zu schreiben, was für den Auditor ist. Letztendlich. Und schlussendlich ist es so, dass viele eigentlich zwei haben. Eins habe ich fürs Audit und eins, wie ich es richtig mache. Und das Problem ist ja, derjenige, der beim Audit vorbeikommt, ist ja meistens gar kein Zahntechniker. Und die erste Frage ist dann vielleicht, ist Ihre Waage kalibriert? Oder der guckt sich das Manual an und sagt, ja, das wird bei von 20 bis 30 Grad gelagert in meinem Raum, die Ware. Und dann fragt er mich, ja, wo ist das Thermometer? Ist das richtig kalibriert? Das ist, sage ich mal, am Ziel vorbei.
Ja, danke.
Was da
stattfindet. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja, sehr gut. Okay, jetzt hast du es gerade auch schon mal genannt, dieselbe Qualität wie dein Labor in Hamburg. Im Vorspann habe ich es ja auch gesagt, Hamburg und München. Kannibalisierst du dann mit deiner Produktion in Asien nicht dein Geschäft in Deutschland?
Überhaupt gar nicht. Das ist ja so, dass viele Zahnärzte Patienten haben, die einfach sagen, ich möchte keinen im Ausland gefertigten Zahnersatz. Die wirklich sagen, aus Überzeugung, auch wenn das vielleicht besser ist im Ausland, nein, ich möchte, dass das hier im Lande bleibt, aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt es immer mehr. Und dem wollten wir halt auch gerecht werden. Es hat aber auch einen anderen Grund. Dadurch, dass ich das Labor oder mehrere Labore in Deutschland habe, kann man natürlich auch Korrekturen oder irgendwelche anderen Sachen schneller ausgleichen. Also die Lieferzeiten sind natürlich kürzer. Das ist ein Riesenvorteil für mich. Wenn ich in Hamburg ein Labor habe und es ist irgendwas zu ändern an der kombinierten Arbeit oder sonst was, dass ich es physikalisch nicht erst wegschicken muss.
Ja.
Also, ne? Aber kannibalisieren tun wir uns damit gar nicht. Im Gegenteil, wir haben verschiedene Linien und es hat sich sowieso, da muss ich da nochmal drauf zu sprechen kommen, hat sich komplett verändert, weil früher war es ja nur der preiswerte Zahnersatz, der bezahlbar ist. Das ist ja jetzt anders. Jetzt ist der Zahnersatz ja in den Philippinen auch teilweise teurer als in Deutschland. Davon mal ganz abgesehen. Es kommt immer darauf an, was man halt ordert. Und nochmal zur Eigenkannibalisierung. Also wir kannibalisieren uns nicht selber, weil das gewünscht ist. Und schlussendlich, es gehört ja jetzt egal, es ist mir auch Schnuppe, wo es gemacht wird. Wenn es in Deutschland gemacht haben will, dann machen wir das hier. Und wenn es in Manila gemacht werden soll, machen wir es in Manila.
Werbung. Für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufschampions und Schnäppchenjäger, gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleibt mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden. Unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Der einzige Unterschied ist letztendlich, jetzt, was neu ist, dass es verschiedene Linien gibt. Es gibt eine Linie, die ist teuer, weil extrem viel Aufwand betrieben wird, wie zum Beispiel mit so einer KI-Planung und Mockups und Gesprächen. Und da unterscheiden wir auch nicht, ob das in Asien gemacht wird oder in Hamburg. Da zählt rein das Produkt.
Ja.
Und teilweise ist es ja auch, ein Mix. Wenn ich so eine hochwertige Arbeit abliefern will und ich muss mich aufschalten, währenddessen der Zahnarzt präpariert, weil ich seine Prep irgendwie matchen muss und gucken muss, ob das mit dem Provisorium passt und er will ja auch gleich ein Provisorium haben, dann ist das eigentlich eine Verzahnung von meiner Manila-Produktion mit der deutschen Produktion.
Ah, okay.
Denn wir haben ja eine Zeitverschiebung. Ich kann ja nicht nachts irgendwie meine Leute, und dann können die auch kein Deutsch, dann können sie sich ja schlecht aufschalten und dem Zahnarzt sagen, was er jetzt noch zu machen hat. Das muss dann ja eh anders laufen. Und insofern gibt es jetzt verschiedene Kategorien halt. Es gibt einen preiswerten Zahnersatz, es gibt einen Made in Germany, es gibt einen High-End, aber es ist eigentlich kein Unterschied mehr vom Preis, wo es gemacht wird. Es ist genauso BEP. Und die Krone kostet dann auch 700 Euro.
Ja, eben, die werden ja nicht irgendwo, also sorry, wenn ich das so sage, irgendwo im Dschungel unter einer Palme gemacht, sondern in einem High-Class Unternehmen, das eben genauso ausgestattet ist wie das Labor in Hamburg.
Ja, man kommt natürlich zu Recht immer auf die Kosten. Die sind natürlich, die Rahmenbedingungen sind deutlich besser in Manila. Also wir haben schon niedrigere Lohnkosten. Aber Lohnkosten ist nicht alles, weil letztendlich muss ich ja einen riesen Equipmentpark haben.
Ja.
Und ich muss natürlich auch zusehen, dass mir diese gut ausgebildeten Techniker in Manila nicht abwandern.
Ja.
Denn die können ja überall arbeiten und die haben natürlich auch ihren Preis.
Also genau, die haben das wahrscheinlich alles auch verspürt oder Blut geleckt, dass man ja auch dann handeln kann. Ne? Du willst sie halten.
Was ja sowieso auf den Philippinen ist, Philippinen ist ja so eine Kultur, wo eigentlich jeder ins Ausland will. Weiß nicht,
was
das ist. Das ist, wenn du mal, es ist auch ganz interessant zu sehen, du gehst in Dubai auf dem Flughafen irgendwie und da sind irgendwie gefühlt nur Filipinos oder auch im Hotelwesen. Das ist ganz krass.
Okay.
Filipinos, auch Seeleute, Nannies etc., das ist schon fast eine Kultur. Und wir haben natürlich, muss ich sagen, in Manila eine extrem hohe Fluktuation von Zahntechnikern oder überhaupt von ausgebildeten Kräften, weil die das ist wie so ein eingebauter Chip, die wollen alle ins Ausland.
Wahnsinn.
Das ist nicht nur das Geld, also auch wenn du den mehr zahlst. Ne?
Die wollen mal weg.
Die wollen halt weg, das ist tatsächlich so. Das ist schwierig. Und aus diesem Grund ist auch übrigens dieses Ausbildungssystem entstanden, was ich habe, weil wir damit zu kämpfen hatten, immer wieder neu auszubilden.
Okay, cool. Also ich denke mal, da können wir jetzt auch gleich in meiner nächsten Frage noch ein bisschen näher drauf eingehen, die so jetzt ein bisschen ins Eingemachte geht, wenn man so will. Nämlich, wenn man eben Zahnersatz made in Asia hier hört, dann ploppen eben diverse Ressentiments auf. Bei den Kollegen kriegt man immer wieder auch bei Social Media mit, da muss ja nur einer mal irgendwie was schreiben, made in, dann geht das Bashing los. Welche Reaktionen gab es und gibt es von deutschen Kollegen und wie begegnest du diesen?
Ja, das ist richtig. Das gab es speziell bei Social Media. Dieses Polemische, da gehen wir gar nicht mehr drauf ein, sage ich mal. Und das muss ich auch ehrlich sagen, die Mehrheit ist eher das Gegenteil. Ich kriege viel Zuspruch von Kollegen aus Deutschland. Und es ist eher so, dass sich Deutsche bei uns zu den Kursen anmelden. Die sind laufend voll in Asien. Und dass Deutsche von Kollege zu Kollege auf unsere Materialien zugreifen. Und wenn sie das erstmal tun, auch fragen, ob sie mal gewisse Sachen schicken können, weil sie eben halt keine Techniker haben, das ist das Problem. Das ist, dieses Negative ist stark verschwunden.
Das glaube ich auch.
Das ist gar nicht mehr
Der
so
Mindset hat sich tatsächlich geändert.
geändert.
Auch, denke ich mal, wegen digital, weil das eben so eine Verschiebung an was klassische Denke und klassische Workflows betrifft, stattgefunden hat, stattfinden musste. Und das hat dann für vieles geöffnet, ne? Und jetzt geht es tatsächlich eher auch wirklich darum, dass die Zahntechniker wirtschaftlich denken.
Ja, und wie gesagt, ich höre das von den Selbstständigen natürlich nur, oder die bei uns einkaufen, das sind ja Laborinhaber. Das Problem, Fachkräftemangel, überhaupt ausgebildete Zahntechniker zu finden. Und wir bilden selber aus, ja, in allen unseren Betrieben. Wir haben überall Lehrlinge, was ich auch nach wie vor das Beste finde, sich selber von Scratch, von Anfang an die Leute ranzuziehen. Wenn ich mir das mit den Berufsschulen angucke, die kriegen ja noch nicht mal eine Berufsschulklasse voll. Das ist wirklich erschreckend. Zweite Problem ist dann auch noch in den Berufsschulen, was ein bisschen mühselig ist, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, was man mal verbessern könnte in Deutschland, ist das Curriculum, was meiner Meinung nach umgeschrieben werden müsste, weil in den Berufsschulen viel zu viel noch ein Gewicht draufgelegt wird, was analog ist. Die Entwicklung geht einfach zu schnell und zumindest ich kann nur für die Länder sprechen, wo meine Lehrlinge tätig sind. Da würde ich doch gerne anregen wollen, da mal ein bisschen mehr frischen Wind reinzukriegen, ein bisschen Speed aufzunehmen. Das ist mir alles zu wenig, dass also so ein Zahntechniker dann nach der Ausbildung mal eine Teleskopkrone modellieren kann. Oder ich finde, das ist überholt heutzutage. Da müsste man mal in Deutschland.
Man hatte ja da Bestrebungen und auch ganz stolz ja dann eben die neue Ausbildungsverordnung präsentiert, aber die ist, finde ich, auch noch, also so bemüht in die Neuzeit transferiert, aber noch mit so einem riesen Rucksack an Altem. Und irgendwie weiß ich nicht, warum man sich davon nicht lösen möchte, weil wir haben tatsächlich mit dieser Problematik zu kämpfen, das Image und die Alltagsherausforderungen eben in einem Ausbildungsberuf zu transportieren. Und wenn man dann halt in die Berufsschule kommt und merkt, das passt überhaupt nicht zusammen, dann erzeugt es sicherlich Spannungen bei den jungen Menschen. Wenn man sie überhaupt in die Berufsschule bekommt, weil sie sich vorher
Das
jetzt
muss
eh
man,
schon.
erstmal muss ich sie überhaupt dahin bekommen. Und
Ja.
die Frage ist ja, wie attraktiv ist denn das noch? Das Zweite ist, meine ich, auch die Bezahlung ist extrem schlecht für das, was man alles wissen muss, die Verantwortung, die man hat. Liegt auch an unserem Kassensystem natürlich. Man ist ja gedeckelt, nicht? Also dadurch kann natürlich der Laborinhaber auch nicht die Riesengehälter zahlen, es sei denn, er macht alles privat. Das ist eben schwierig. Und wir haben ja eben halt hier auch von der Bevölkerung das Gefühl, Vollkasko, also muss alles bezahlt werden. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen.
Das ist so der Hemmschuh in unserem Szenario so ein bisschen, ja.
Ja, und also ich würde mir wünschen, dass das Curriculum sich mal verändert bei den Berufsschulen. Aber wie gesagt, das betrifft ja erst die, die dann schon teilgenommen haben an der Gemeinde bei uns, dass die dann schneller weiterkommen.
Aber das heißt, in deiner eigenen Laborausbildung, ich meine, das ist ja das Schöne am dualen System, da wird dann diese ganzen modernen Herausforderungen werden dann, denke ich mal, abgedeckt und auch vermittelt.
Ja, wir haben zum Beispiel den Beruf Zahntechnik gab es gar nicht in Manila. Wir haben das Curriculum dann geschrieben und durch uns gibt es das überhaupt erst. Früher musste man einen Zahnarzt dabei haben in einem Labor. Und wir haben dann vor Jahren das Curriculum geschrieben. Wir wollten dann 3 Jahre, das war dann ein Jahr. Das konnten wir nicht durchsetzen. Das haben die gar nicht verstanden, warum wir denn jetzt 3 Jahre
3 Jahre
jemanden
Ausbildung.
ausbilden wollen. Mittlerweile ist es 2 Jahre. Das Curriculum und schon nicht schlecht, voll digital in Manila. Und wir haben jetzt auch mühselig Fachkräfte aus Manila nach Deutschland geholt, weil ich hier keine Techniker gefunden habe. Ich will nicht sagen, es gibt keine, es gibt sie noch, aber ich finde keine, wenn man so sagen, die sind beschäftigt. Was auch, da kommen wir gleich nochmal drauf, war ein Riesenangang, die hierher zu bekommen. Und das war so unangenehm, dass auch keiner mehr kommen will, weil es so aufwendig ist.
Also von bürokratischer
Von
Seite.
unserem eigenen Betrieb, die also die 2-jährige Ausbildung haben, die mittlerweile auch voll anerkannt ist. Die philippinische Ausbildung ist voll anerkannt jetzt, durch diese Hölle, durch die wir gegangen sind. Letztendlich, wir hatten auch dieses Problem mit dem Fachkräftemangel. Wir haben sie selber ausgebildet. Es war sehr, sehr aufwendig, die Leute hierher zu bekommen. Es ist auch trotzdem schwierig, auch wenn es jetzt zugelassen ist, überhaupt Leute hierher zu bekommen, wegen diesen Auflagen, die man bekommt. Man muss erstmal eine Sprache sprechen. Am liebsten wäre ja B2 für eine Berufsschule oder um überhaupt einen Aufenthalt zu bekommen, A2. Und es war bei unseren Technikern so, die hatten eine Wohnung, die hatten einen Arbeitsvertrag, die hatten alles, die mussten wieder zurückfliegen, weil sie kein A2 hatten. Ich meine, das hätten sie auch hier machen können. Das ist also schon kompliziert.
Aber so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, ist dem Gabor nichts, also Challenge accepted, und du hast dich da auch wieder bemüht und gestreckt, um das irgendwie hinzubekommen.
Ja, nun, genau, wir haben es hingekriegt und zurzeit ist es so, wir bilden jetzt hier aus in Deutschland. Filipinos immer gerne welcome, aber wir haben welche hier, aber es ist nicht einfach. Also
Ja, wir haben ja gehört, Sie reisen gerne, aber wenn man Ihnen dann hier so schwer macht, dann sucht man sich vielleicht einfach andere Länder,
das
in
ist
denen
es.
man
Es
hat.
ist, ich hatte hervorragende Keramiker, die 24 Jahre bei mir sind, die waren bei Klaus Mütter-Thies und die sind von Olli und Japanern ausgebildet. Sie haben dann gesagt, ganz ehrlich, nee, wir bleiben lieber in Manila. Also es gibt auch andere Länder. Es ist nicht mehr so attraktiv. Also es ist in anderen Ländern, zum Beispiel in Dubai, für die Filipinos attraktiver.
Na, glaube ich. Ja, wir sind halt schon auch Helden im Dinge auferlegen. Ne? Aber gutes Stichwort, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Nämlich von einem befreundeten Zahntechniker aus der direkten Nachbarschaft weiß ich, dass dort in Manila auch super Fortbildung, also bei dir angeboten werden, stattfinden. Als Trainer tauchen dort Namen wie Olli Briggs, Michel Manier, Shigeo Kataoka, Jan Schünemann, Klaus Mütter-Thies, Shoyu Sasaki, Gerald Übersee und viele andere namhafte Kollegen auf. Da kriege ich ja eine Gänsehaut, wenn ich diese Namen so vorlese und lese. Was ist denn da los bei euch?
Ja, wie ich schon sagte, das Ganze ist entstanden eben halt, weil wir auch eine hohe Fluktuation haben. Und ich hatte irgendwann mal angefangen mit dem Thomas Schmidt aus Marburg, wo ich selber Kurse gemacht hatte. Das war so ein Freak für Gusstechnik und Kaufflächen, noch bevor der Peters so bekannt wurde. Und ich habe dann festgestellt, dass die das noch besser erklären können. Natürlich viel, viel besser ist ja der Beruf. Ich habe zwar auch Erfahrung gehabt mit Ausbildung, aber ich konnte ja nicht alle Bereiche abdecken. Eben halt. Und in Keramik war ich damals nicht so gut. Also ich war eher der Gnathologe. Und durch die Fluktuation, was ich ja schon beschrieben habe, musste ich eben halt immer wieder neu ausbilden. Und dann ging das los mit Kursen mit dem Olli und mit dem Klaus Mütter-Thies etc., bis ich dann irgendwann drauf kam, auf den Japaner kam. Über den Oliver Briggs. Ich glaube, der Oliver Briggs hat selber mal einen Kurs gemacht beim Kataoka in Osaka. Und der hatte mir dann damals gesagt, also was du eigentlich brauchst hier, du musst nicht so einen komplizierten Schichtkurs haben, du musst eigentlich erstmal einen Morphologiekurs haben. Die Leute müssen erstmal die Morphologie verstehen. Und wenn sie die Morphologie und die Form und Textur verstehen, dann kannst du weitergehen, dann können sie schichten. Und dann sagte er damals zu mir, da steht doch sowieso nur A3 auf deinem Auftragszettel drauf, nicht? Da kannst du das sowieso nicht alles Mögliche einpacken. Und Digitalfotografie gab es damals ja gar nicht so. Da ging es ja gerade los mit der Digitalfotografie. Ja, und so kam das dann mit den Kursen und auch das hat sich immer weiterentwickelt eben halt. Das waren dann nicht nur Keramikkurse, das waren dann natürlich auch über Ortho, alles Mögliche. Also jedes Bereich Stahl, Kunststofftechnik, Aufstelltechnik ist querbeet. Und so hat sich dieses Kurscenter entwickelt, eigentlich nur um meine eigene Qualität sicherzustellen.
Also eigentlich für die interne Schulung?
Nur intern. Und das hat sich nachher natürlich, andere haben das mitbekommen. Und es ist natürlich sehr teuer. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kannst du das ein bisschen subventionieren, indem du das auch mal mit anbietest. Und heute sind die Kurse eigentlich immer voll. Also das muss man natürlich auch gucken bei uns zeitlich, wie das in die Produktion passt. Meistens ist es am Anfang des Jahres und Mitte des Jahres, also während der Ferienzeiten.
Jetzt waren gerade wieder Kurse.
Jetzt war gerade im Januar wieder, also ja. Japaner ist jedes Jahr. Das ist ein Standard bei uns. Das ist, da muss jeder durch. Alle, die bei uns neu sind, müssen erstmal durch die Morphologie, weil das brauchst du ja auch im CAD. Und das brauchst du ja auch in der Aufstellung. Ja. Nicht? Du musst ja es ist eigentlich so ein Grundkurs und der baut dann weiter auf einfache Schichtung und komplizierte Schichtung. Also das findet jedes Jahr statt. Was jetzt neu ist, dass wir Patientenkurse machen. Das heißt, wir sind dabei, eine Klinik einzurichten im Labor. Und ich habe jetzt eine hervorragende Gruppe von Zahnärzten dort, junge Zahnärzte, die voll digital sind, die auch sehr wissbegierig sind. Und jetzt sind wir dabei, die Klinik einzurichten und wir bieten Kurse an für Zahnärzte und Zahntechniker. Das heißt, es wird der Patient, der Fall vorher natürlich geplant etc., das kriegen die Kursteilnehmer schon vorher, die Unterlagen, worum es da geht. Und dann wird ein großer Fall beschliffen innerhalb von 3 oder 4 Tagen, sagen wir 12 Einheiten. Und dann wird die Arbeit von A bis Z gemacht. Und das finde ich eigentlich viel spannender. Ich bin auch drauf gekommen über Jan Schünemann, der ja auch hauptsächlich das nur noch mit Patienten macht. Weil letztendlich stehen wir alle im Labor und gucken aufs Modell und sagen, oh, was haben wir hier einen tollen Sprung gemacht oder wie schön sieht die Arbeit aus. Letztendlich gehört immer noch der Mensch dazu. Passt das zu dem Menschen? Wie sieht denn das eigentlich im Mund aus?
Ja, danke. Das ist ja genau das Problem in unserem Dasein, dass, ja, lasst uns an den Patienten, weil wir sehen gar nicht, was wir tun.
Genau.
Wir haben nur die Modelle in der Hand. Da hatten wir ja eingangs, bevor jemand auf den Record-Button gedrückt hat, schon drüber philosophiert oder geredet, dass ja die Sprache, die wir da sprechen über das Modell, sehr viel Abstraktionsmöglichkeit oder Abstraktionsfähigkeit von uns verlangt. Ne? Genau. Und deshalb, ja, wir brauchen den Patienten, wir müssen sehen, wie es im Mund aussieht.
Wir brauchen einmal den Patienten, wie es im Mund aussieht und was wir vorhin schon gesagt hatten, eben halt, man muss vorher überhaupt planen, was will ich eigentlich machen.
Genau.
Von bis. Und deshalb, es entwickelt sich immer weiter. Man macht eine Tür auf und dann sind die nächsten paar Türen. Es geht immer weiter. Es endet nie. Und es bleibt weiter spannend mit den Kursen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Was ich jetzt gerade erlebt habe, ich war gerade am Wochenende in Timisoara. Da war es ähnlich. Da waren Techniker und Zahnärzte für diese SmileCloud-Geschichte. Planung ist eine Plattform für Zusammenarbeit. Und das hat mich nochmal bestärkt da drin. Das ist genau das, was ich machen will. Eben halt Zahnärzte und Zahntechniker gemeinsam schulen.
Ja, endlich zusammenbringen, was zusammengehört. Und diese Tools ist ja das Schöne, dass die auch das erste Mal wirklich so Bindeglied-Werkzeuge sind, die dann auch nicht mehr dieses, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, sondern genau. Die können jetzt wirklich sich da im wahrsten Sinne des Wortes an der Hand fassen und der Patient steht dazwischen. Also das finde ich nämlich das Schöne auch daran.
Ja, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, das muss eigentlich so sein, der Zahntechniker muss extrem eng oder mit dem Techniker zusammenarbeiten. Er muss nicht immer daneben stehen. Über das Digitale geht es ja auch, über das Aufschalten des Computers, was ich vorhin sagte.
Ja.
Er präpariert meinetwegen, was ist fertig, und dann nimmt einen Scanner und der Zahntechniker auf der anderen Seite, egal wo der ist, auf dem Globus, sagt, prepp noch mal hier was nach oder nicht oder ist gut. Aber dieses Interaktive, diese Verzahnung muss einfach sein.
Ja.
Von Anfang an, von der Planung bis zur Ausführung. Und dann geht es ja auch weiter mit dem Provisorium. Das hat mich auch begeistert, dass der Zahntechniker dann gleich sagt, man hat vorher was, sag ich mal, ein Mockup gemacht, was einprobiert worden ist, der hat es präpariert, das wird kurz angerechnet und zack, der Zahnarzt druckt es in seiner Praxis. Und dann eine halbe Stunde später das Provi, das Digitale. Ja. Und der Patient, zack, setzt es rein. Das ist echt irre und sieht die finale Versorgung, wie es aussieht. Also es ist schon irre, wie es weitergegangen ist in den letzten 10 Jahren, wie sich das entwickelt hat.
Ich sehe schon, du brennst auch trotz allem, obwohl du wahrscheinlich viele kaufmännisch unternehmerische Entscheidungen treffen musst für die zahntechnischen Themen an sich. Vom Jan Schünemann weiß ich, dass du immer noch liebend gern schichtest.
Ja, super gerne.
Wie kann ich mir das vorstellen? Schichtest du dann auch Patientenarbeiten oder bist du bei den
Ja,
Kursen?
auch das mache ich auch
Okay.
gerne. Dann kann ich wenigstens sehen, was ich gemacht habe. Und das hat auch was damit zu tun, weil wir haben ja unsere eigene Keramiklinie, wo der Jan mitgeholfen hat. Und ich bin immer der Meinung, wenn ich was verkaufe, dann sollte ich doch wenigstens mal wissen, was ich denn verkaufe und ob es denn auch wirklich so gut ist. Und natürlich, deshalb mache ich gerne Keramik noch. Und ich muss ja auch wissen, wie kommt das Material raus, wie sind meine Farben etc. etc. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, ich finde es wahnsinnig entspannend. Das ist so ein bisschen wie malen. Also wäre nicht irgendwie im Stress, dass ich jetzt eine Arbeit zum nächsten Tag fertig machen muss. Mich entspannt das. Für mich ist das super schön, Keramik zu schichten. Eine ganz tolle Sache. Ist eine Passion, richtig.
Ja, cool.
Klar können das andere schneller vielleicht, also und noch besser. Aber mir macht es halt viel Spaß. Und das Zweite ist, ich muss halt wissen, was gebe ich denn meinen Zahntechnikern an die Hand?
Du lebst, was du liebst und liebst, was du lebst. Das ist doch cool.
Und bei den Kursen, auch wenn andere Referenten das machen, ich mache auch gerne die Kursleitung, da zeige ich auch noch gerne was. Wie gesagt, ich muss das kennen. Was ich verkaufe, stehe ich auch hinter. Alles, was wir verkaufen, benutzen wir selber. Also wir haben nicht ein einziges Produkt im Shop, was nicht selber bei uns benutzt wird.
Das finde ich eh verrückt. Das hast du vorhin mal so by the way fallen lassen. Ja, und dann haben wir uns da umgeguckt und haben dann unser eigenes Zirkonoxid, weil du mit der Qualität der normal erhältlichen Zirkonoxide beim Fräsen nicht zufrieden warst. Oder eure eigene Keramiklinie. Also da wird es mir ganz schwindelig, wenn ich mir das vorstelle.
Genau, einmal das ganze System, so sind wir ganz durch. Werkzeuge vor allen Dingen. Das ist ja auch spannend. Im Grunde genommen in der Industrie, es gibt ja viel, viel bessere Werkzeuge, nur die sollen natürlich nicht verkauft werden, weil sie zu lange halten. Ne? Das ist
Ja.
also schon irre.
Ja, da hatte ich auch so einen Augenöffner-Moment, weil das habe ich ja gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber hier gibt es bei Augsburg auch ein Unternehmen, das eben so zerspanende Werkzeuge herstellt und die hat mal einen Tag der offenen Tür. Also die haben nur jetzt, Dental ist so ein ganz kleiner Bereich, weil sie es jetzt entdeckt haben, was da für eine Wissenschaft drin steckt in Beschichtungen und in
Da ist sehr viel Know-how drin,
Ja.
genau. Ja, von der Industrie ist es eben halt nicht gewollt. Gewollt sind geschlossene Systeme, ist ja klar. Ja. Aber mittlerweile, es gibt auch viel, wie gesagt, andere Unternehmen, die die Dentalsparte auch gefunden haben und die was Besseres anbieten. Man muss sie nur kennen.
Das ist halt das, man war es im wahrsten Sinne des Wortes nicht gewohnt, sich eben so frei zu bewegen. Und hat halt gerne diese One-Stop-Shop-Geschichten gemacht. Also ja, deshalb haben sich auch diese geschlossenen Systeme, denke ich mal, am Anfang so gut verkauft, weil man Neuland betreten hat und wollte halt alles aufeinander abgestimmt aus einer Hand.
Das Abstimmen ist nicht das Problem. Das Abstimmen ist ja gar nicht schlecht.
Vor allem das Abstimmen ist ja auch so mit
Das Abstimmen
Gänsefüßchen
ist ja
zu
im
versehen.
Grunde genommen nicht schlecht. Wenn ich ein System von A bis Z aufeinanderlege, denn wenn vielleicht was anderes genommen wird, funktioniert der ganze Prozess nicht mehr. Das macht ja Sinn. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich einen Bohrer da drin habe, der möglichst schnell kaputt geht,
Richtig.
damit ich einen hohen Umsatz erzeuge. Das ist
Genau.
natürlich nicht im Sinne des
Das,
Erfinders, ne?
richtig, so sieht's aus.
Also.
Gabor, wir galoppieren hier durchs Format. Das ist Wahnsinn. Wir sind jetzt schon bei den beiden letzten Fragen angekommen, die sich für die Kennerinnen und Kenner da draußen dieses Formats immer wiederholen. Bist du bereit für die erste dieser beiden Fragen?
Ja, sicher, dann schieß mal los.
Jo, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
Nach wie vor die Digitalisierung, die KI, die Einzug, vor allen Dingen was Animationen angeht. Animationen, ein Patient vorher zu zeigen, im Bild, in 2D. Und ich bin also wirklich beeindruckt, wie gut die KI die Vorhersage schon, wie dicht man dran ist bei diesen Planungen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, immer mehr, dass die Automatisierung auch bei den Zahnärzten eintrifft, nämlich zum Beispiel das navigierte Arbeiten beim Implantieren oder auch beim Zähnebeschleifen, was ja jetzt
Okay.
kommt. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich bin mal gespannt, wann das soweit ist. Man kennt das ja aus der Herzchirurgie bei non-invasiven Sachen, dass der Arzt im Grunde genommen mit dem Joystick da sitzt und das dann über eine Maschine oder über einen Roboter ausgeführt wird. Da gibt es jetzt auch in der Türkei Versuche von einem Professor, ich glaube, der Gürel ist da federführend, dass er bald auch beschliffen wird.
Wahnsinn.
Mit solchen Sachen. Das finde ich extrem spannend.
Ja, auf der letzten ADT war sogar schon so ein chinesischer Anbieter. Die sind ja, was das Thema angeht, auch, sorry, wenn ich das jetzt so sage, meilenweit voraus. Und das war eben so ein Roboter, so ein Implantationsroboter.
Genau.
Natürlich schon auch wahnsinnig, was da für ein Aufwand betrieben werden muss, weil es geht ja immer um die Referenzierung, aber diese Echtzeitreferenzierung, das ist ja wirklich beeindruckend. Also im Grunde kann man
Genau.
wirklich mit dem Kopf so shaken und
Der macht es trotzdem richtig.
der folgt ihm. Das ist wirklich krass.
Ja, und es ist ja nicht so, dass es dadurch keinen Zahnarzt mehr gibt. Oder es ist ja auch nicht so, dass es bei der Digitalisierung KI jetzt, brauche ich jetzt auch einmal keinen Zahntechniker. Ich muss ja immer noch beurteilen, ob die KI das richtig gemacht hat. Ich meine, das Flugzeug hat ja auch einen Autopilot und fliegt noch mit Piloten, ne? So ist es ja nicht.
Richtig, ja.
Aber die Entwicklung finde ich schon gut und ich glaube, dass man dort zu deutlich besseren Ergebnissen kommt, ne? Mit der neuen Technologie. Sowohl einmal bei der KI-Planung für den Zahntechniker als auch für die Robottechnik, sage ich mal, bei den Implantologen oder Zahnärzten.
Ich fand es halt interessant, weil da war dann auch ein chinesischer Professor, der das dann schon im großen Stil anwendet bei Ihnen in der Klinik. Diese Roboter-navigierte Implantologie, und der hat auch gesagt, also Leute, denkt jetzt nicht, ich kann nicht implantieren und ich implantiere noch sehr viel mit der Hand, aber sie verwenden
Ja.
es hauptsächlich für die ganzen Zygoma-Fälle. Und das ist halt interessant, weil da geht es ja, hast du keine Sicht und so weiter, und es ist wirklich eine Riesen-Challenge. Und in diesem Bereich dann darauf zurückzugreifen, spricht ja wirklich dann aber auch für die Präzision dieser Form der Implantologie, ne? Also
Auf jeden Fall, auf jeden Fall,
da
das.
darfst du ja keine Abweichung erlauben. Aber er hat auch gesagt, das fand ich so süß, bei der ersten OP, die da anstand, da hat er die ganze Nacht kein Auge zugetan. Er hatte so die Hosen voll, dass ihm da dieser Roboter durch die Backe schießt oder so. Aber also es hat sich jetzt tatsächlich etabliert, dass die für diese Implantatfälle ja, auf diesen Roboter zurückgreifen.
Ja, und das geht nicht nur beim Implantieren, es geht weiter sogar beim Zähnebeschleifen, ne?
Ja, und das finde ich wirklich spannend, ja. Okay, sehr gute Antwort. Dann kommen wir zur letzten Frage, lieber Gabor. Ich weiß aus Vorgesprächen, dass du da so ein bisschen Bauchschmerzen hast, aber ich frage sie dich trotzdem, wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum?
Ja, das ist eine. Der Leute, dein Gesprächs. Also, die meisten, die ich kenne, die gut in Frage kommen, sind, da ich ja sehr international unterwegs bin, sind also nicht deutsch sprechend, muss man so sagen. Es ist so auf Englisch abhalten, das passt vielleicht nicht ins Format. Aber ich habe dann nochmal überlegt, doch, ein Kollege fällt mir schon ein, hier in Hamburg, ein sehr kleines, feines Labor. Ich glaube, du kennst ihn, Christian Moss.
Ja.
Mit dem ich auch schon lange zu tun habe, der war auch in Manila zur Fortbildung. Der hat ja federführend das Hotbonden vermarktet mit dem Mitrovic. Und ist so ein kleiner, auch so ein kleiner Daniel Düsentrieb, was der damals eben halt die Klebebasen und die es dann noch nicht zu kaufen gab, selber gemacht hat bei einer Firma in Rostock etc. etc. Und also wirklich sehr technikaffines und implantataffin, der mittlerweile auch an Implantatsystemen Patente drauf hat, hält er jetzt Patente drauf, was Beschichtung angeht, Keramikimplantate mit Titan in Kombinierung. Also sprich, auch so ein bisschen von der Industrieseite einen Einblick hat.
Der Christian denkt immer schon auch out of the box und weiter. Das habe
Genau.
ich tatsächlich von der ersten Minute an bei ihm so wahrgenommen. Und das ist natürlich eine Bereicherung dann halt auch für die Branche, wenn man mal so eine Persönlichkeit, so einen Mensch mit so einem Mindset hier reinholt. Guter Name.
Genau. Und vor allen Dingen zum Letzt, weil es eben halt auch ein ganz toller Mensch ist. ich würde mal sagen, sehr sympathisch, wenn Mensch nicht abgehoben, eben halt in seiner Sache. Und deshalb, glaube ich, passt er besonders gut bei dir ins Format.
Cool, und du musst das Mikrofon gar nicht zurückschicken, sondern kannst es ihm direkt
Okay, ja, das
vorbeibringen.
stimmt.
Ich hatte jetzt witzigerweise gerade mit seiner sehr sympathischen, er hat ja auch immer sehr sympathische Mitarbeiter,
Stimmt.
einen Fachartikel für die Quintessenz fertig gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen ein Ausblick, oder natürlich, wenn jetzt der Podcast erscheint, ist er vielleicht schon erschienen mit der Inga Henningsen, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil da merkst du auch dann auch wiederum dieses Menschelnde da im Labor und mit wie viel Leidenschaft die Leute da rangehen. Also.
Das ist tatsächlich so bei ihm und das ist schon selten. Also ich kenne ja viele Labore hier in Hamburg und sonst hat auch eine angenehme Größe, ist nicht so ein Riesending.
Sehr schön. Guter Name. Super. Mensch,
Ja.
Gabor, das war richtig großartig. Sind wir hier durch das Format.
Sind wir
Ja.
schon wieder eine Stunde? Tatsächlich ist eine
Sind
Stunde.
wir
Wahnsinn.
hier durch, und es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie eine Stunde. Also ich muss immer wieder so ein bisschen hin und her scrollen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Aber nein, haben wir nicht. Und klar werden wir jetzt nicht dem Anspruch gerecht, alles bis ins kleinste Detail, aber ich denke, wir haben gute Sachen von dir gezeigt und auch ein bisschen den Leuten erklärt, wie es eigentlich dazu kam.
Ja,
Sehr gut.
vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast an dieser Stelle.
Vielen Dank, dass du zugesagt hast und dabei warst. Mach's gut. Das war Dentlab Inside mit Gabor Kos aus Hamburg und der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.